Ja, liebe Geschwister, heute wollen wir unsere Betrachtung der Offenbarung fortsetzen. Passt zu der Zeit des Advents, weil Advents nicht nur uns daran erinnern, dass Jesus einmal gekommen ist, sondern dass er auch ein zweites Mal zu unserer Freude und Wonne wieder kommen wird. Heute sind wir im Kapitel 14 und ich lese das ganze Kapitel. Kapitel 14. Der Offenbarung. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Blutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Blutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor dem Heiligen, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe, Tag und Nacht. Und wer das Malzeichen seines Namens annimmt, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Der hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Und ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer, und er wandte sich mit lautem Rufen an den, der die scharfe Sichel hatte, und sprach, sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten und es floss Blut aus der Kelter bis an die Säume der Pferde 1600 Stadien weit. Wir wollen noch beten. Unser Gott, wir haben manchmal Schwierigkeiten, dein Wort zu verstehen. Aber wir bitten dich, dass du uns Weisheit schenkst, dass du uns durch deinen Geist führst, dass wenn wir diese Zeilen lesen, es auch zu unserer Erbauung ist, ja, dass es uns stärkt, uns Hoffnung gibt, uns Trost und dass es uns hilft, auch zu bestehen in dieser Welt, in den Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert sind. Hilf uns, dass wir unsere Blicke auf dich richten und dass wir dich vom Himmel erwarten. Denn du kommst bald, und das ist diese Botschaft des Advents, dass die Zeit eine Grenze hat und du wirst kommen und du wirst auch dein Reich einführen und wir freuen uns darüber, Herr. Amen. Wir betrachten heute, es war eine ziemlich lange Pause in unserer Betrachtung der Offenbarung, wir betrachten heute das vierte, fünfte und sechste Zeichen aus dem Teil der Offenbarung, der von Kapitel 12 bis Kapitel 15, Vers 4 reicht. Ich habe gesagt, es gibt verschiedene Abschnitte und wir befinden uns jetzt in diesem Abschnitt. In diesem Abschnitt werden sieben Zeichen oder Szenen beschrieben. Sie werden mit den Worten und ich sah, jedes Mal, wenn ihr seht, ich sah, dann wird ein neues Zeichen hier vorgestellt, eingeführt. Ich erinnere kurz an diese sieben Zeichen. Wir hatten, angefangen vom Kapitel 12, die Vision der schwangeren Frauen im Himmel, erinnert euch, und des großen roten Drachen. Dann hatten wir die Vision des Tieres, Kapitel 13, das aus dem Meer steigt. Die Vision des Tieres, das aus der Erde steigt. Und jetzt werden wir die Vision des Lammes und seiner Erlösten betrachten. Dann haben wir die Vision der drei Engel, die das Gericht ankündigen. Die Vision der Ernte und der Weinlese des Gerichts. Und das nächste Mal werden wir die Vision der sieben Engel mit den sieben letzten Gerichten und die Vision der Erlösten mit den Harfen am gläsernen Meer. Vielleicht sollte ich erneut anmerken, dass wir in diesen Szenen nicht Ereignisse sehen sollten, die sich eines nach dem anderen in der letzten Periode der Geschichte unmittelbar vor der Wiederkunft Christi abspielen werden. Das ist nicht so zu sehen. Es gibt zwar Christen, die das so interpretieren, aber ich denke, wenn wir das tun, verpassen wir einiges. Wir sollten lieber in diesen Szenen, in diesen Dingen Darstellungen geistlicher Realitäten, geistlicher Wirklichkeiten, die den Gesamtzeitraum von dem Erstkommen Jesu bis zu seiner Wiederkunft am Ende der Zeiten betreffen. Das betrifft die ganze Geschichte, die gesamte Heilsgeschichte, zumindest im Rahmen des Neuen Testaments, angefangen von diesen Christen, von dem die Rede ist, erinnert euch, in den Sendschreiben, bis zum Tag der Wiederkunft des Herrn. Letztes Mal haben wir diese zwei Tieren betrachtet. Ihr erinnert euch an dieses Tier, das aus dem Meer kommt und das zweite aus der Erde. Das erste, was aus dem Meer aufsteigt mit seinen sieben Köpfen und seinen zehn Hörnern. Und das zeigt uns sofort, diese sieben Köpfe und zehn Hörner, dass es nicht um dieselbe Person, um eine einzige Person hier geht, die in der Endzeit auftreten wird. Ich habe lange Zeit das so verstanden, dass am Ende ein Antichrist kommt und es wird hier beschrieben. Sondern ich glaube, dass wir mit diesem Bild mit verschiedenen politischen Mächten zu tun haben. Dass die dadurch symbolisiert werden, durch dieses Tier. Mächte, die sich im Laufe der Geschichte gegen Christus stellen werden und seine Gemeinde auch verfolgen werden. Das Tier, das aus der Erde aufsteigt, steht für die falsche Religion. Eine falsche Religion im Dienste des ersten Tieres, die die Völker der Erde dazu bringt, sich der Macht dieses Tieres auf quasi religiöse Weise zu unterwerfen. Und wir sehen immer noch heutzutage politische Systeme, die die Religion nutzen, um ihre Macht zu stützen. Mit anderen Worten, die Botschaft der Offenbarung gilt für uns wie für die ersten Christen damals unter Nero oder Domitian oder allen diesen römischen Kaisern, die die Gemeinde verfolgt haben, wie auch richtet sie an diejenigen, die den letzten Antichristen erleben werden am Ende der Zeit. Schauen wir uns jetzt dieses Kapitel 14 näher an. Am Anfang hier lesen wir von diesen 144.000. Der Apostel Johannes sieht den Herrn Jesus Christus stehen auf dem Berg Zion. Wir haben es auch oft mehrmals gehört. Es taucht in vielen Liedern auf. Und mit ihm sind das 144.000, die auch auf diesem Berg Zion stehen. Erinnert euch, wir haben von diesen 144.000 bereits in Kapitel 7 gelesen. Von ihnen wurde dort im Kapitel 7 gesagt, dass sie aus den 12 Stämmen Israels stammen, 12.000 aus jedem Stamm. Und damals haben wir uns gefragt, ob das wirklich buchstäblich zu nehmen ist. Vieles spricht dafür, dass es in Wirklichkeit um Juden, aber im geistlichen Sinn handelt. Denn nachdem Johannes ihre Zahl gehört hat, erinnert euch, er hört die Zahl, sieht sie aber nicht, aber was er sieht, ist unmittelbar danach eine große Menge, eine unzählbare Volksmenge aus allen Nationen, die vor dem Thron des Lammes steht. Und es heißt von dieser Menge, sie ist unzählbar. Der Unterschied zu Kapitel 7 besteht darin, dass wir diese Menschen dort im Kapitel 7 bei ihrer Versiegelung sehen. Erinnert euch, sie werden versiegelt. Das heißt, diese Versiegelung ist ein Beweis für ihre Errettung. Sie sichert ihre Errettung. Sie stellt ihre Errettung sicher. Und hier im Kapitel 14 sind sie am Ende ihrer Laufbahn angekommen. Sie haben überwunden. Warum haben sie überwunden? Weil sie den Namen Jesu und seines Vaters auf ihre Stirn geschrieben tragen. Sie gehören dem Lamm und sie sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und das, wie gesagt, stellt ihre Errettung sicher. Aber das zeigt uns auch eine zweite Realität. Sie sind auch das Gegenstück zu denen, die in Kapitel 13 das Mahlzeichen des Tieres empfangen haben und zur Vernichtung bestimmt sind. Einige Ausleger sehen in dieser Schar der 144.000 Juden, die in der großen Trübsal gerettet werden, weil sie in Jerusalem auf dem Berg Zion stehen. Aber ich denke, es gibt mehrere, wir werden das sehen, mehrere Details in den Text, die darauf hinweisen, dass die Vision hier, die Johannes hat, eher einen symbolischen Charakter hat. Vor allem, weil Johannes Jesus in der Gestalt des Lammes sieht. Er sieht nicht den auferstandenen Jesu in der Form, die er schon gesehen hat am Anfang des Buches, sondern in der Form des Lammes. Erinnert euch, der hat schon das Lamm dort im Himmel vor dem Thron Gottes gesehen, ein geschlachtetes Lamm. Und Zion ist auch ein starker Indikator dafür. Ursprünglich war der Berg Zion jener Hügel in Jerusalem, auf dem Salomo den Tempel baute. Warum wird hier nicht der Name der Stadt Jerusalem verwendet, sondern den Namen Zion? Der Grund liegt darin, dass es in der Bibel eine feine Unterscheidung zwischen Zion und der Stadt Jerusalem gibt. Im Alten Testament, aber auch hier in der Offenbarung, zum Beispiel in Kapitel 11, ist das irdische Jerusalem oft gleichbedeutend mit Sünde und Gericht. Erinnert euch an diese vielen Warnungen auch im Alten Testament, wo Gott Jerusalem warnt vor dem Gericht. Der Name Zion wird dagegen immer in der Bibel positiv gebraucht, um von der Wohnstätte Gottes, das ist der Ort, wo der Tempel Gottes errichtet wurde, das ist die Wohnstätte Gottes, wo Gott wohnt, und auch dem treuen Volk Gottes zu sprechen. Der Name bezieht sich insbesondere auf die Stadt, die Gott am Ende bauen wird, und auf dem Überrest, über den er auch am Ende der Zeit herrschen wird. Lesen zum Beispiel in dem Psalm, im messianischen Psalm 2, Vers 6. Gott sagt in Bezug auf den Messias: Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Wir lesen, es gibt auch verschiedene Stellen, ähnliche Stellen. Aber ich habe die eine in Jesaja 37, Vers 32 ausgewählt. Dort lesen wir: Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und Entkommenen vom Berg Zion. Achten wir darauf. Hier könnten wir denken, Jerusalem wird auch genannt. Ja. Aber hier wird gesagt, von Jerusalem, um ganz Jerusalem, wird ein Überrest. Das heißt, es gibt auch einige, die in Jerusalem sind, die nicht zu diesem Überrest gehören. Und was wird gesagt über diese Entkommenen, über diesen Überrest? Dass sie auf dem Berg Zion kommen. Ein Überrest kommt vom Berg Zion aus Jerusalem. Wir haben auch eine interessante Stelle im Neuen Testament. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, auch wenn sie zum Hebräerbrief gehört. Und der Hebräerbrief richtet sich hauptsächlich an messianische Juden. Dort wird auch im Kapitel 12 von den Christen gesagt, von uns Christen wird gesagt, dass wir durch den Glauben an Jesus zum Berg Zion gekommen sind. Kennt bestimmt diese Stelle. Lese mal kurz, was dort steht. Der unbekannte Autor des Hebräerbriefes sagt: Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion. Er spricht hier von gläubigen Christen. Und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und zu den Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, man könnte auch sagen dem Lamm, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Hier wird eine Festversammlung beschrieben, die uns sehr, sehr stark an diese Festversammlung erinnert, die Johannes auch im Himmel sieht. Erinnert ihr euch? Er sieht den Thron Gottes, er sieht auch dort viele Gestalten, 24 ältesten Engel und eine große Menge, die Gott loben und preisen Tag und Nacht. Und er sieht auch irgendwann ein Lamm kommen und dieses Lamm bekommt von Gott, der auf dem Thron sitzt, ein Buch. Und ihr kennt die Geschichte. Eine Ähnlichkeit. Und hier wird gesagt von den Christen, dass sie zu diesem Berg Zion gekommen sind. Schon jetzt sind wir zu diesem Berg Zion gekommen, durch den Glauben. Kannst du dir vorstellen, was ich hier sagen werde, wird dich vielleicht überraschen, aber kannst du dir vorstellen, dass du zu diesen Menschen gehören wirst? Zu diesen 144.000, die auf dem Berg Zion stehen, wenn du an den Herrn Jesus Christus festhältst? Wie gesagt, das sind hier die Erlösten, die am Ende ihrer Laufbahn angekommen sind. Paulus sagt, ich habe auch den Sieg errungen, ich habe den Lauf vollendet. In Johannes Vision sind diese 144.000 Erlösten eng mit denen verbunden, die im Himmel vor dem Thron Gottes stehen und ihn Tag und Nacht loben. Sie singen dasselbe Lied. Wenn wir diese Verse sehen, fragen wir uns, wer sind denn da überhaupt? Ja? Sind das die, die im Himmel sind oder die, die auf dem Berg Zion sind? Es ist nicht klar zu sagen. Es scheint so zu sein, als diese, die auf dem Berg Zion sind, auf der Erde, könnte man sagen, und die, die im Himmel sind, einen einzigen Chor bilden. Und alle loben Gott mit einem neuen Lied. Johannes hört dieses Lied vom Himmel kommen, weil er wahrscheinlich diese 144.000 bereits in ihrem endgültigen Zustand sieht. Dadurch, dass sie den Lauf vollendet haben, ist es, als ob sie schon im Himmel wären. Niemand außer den 144.000 kann das Lied lernen. Wird gesagt, niemand kann das Lied lernen. Wieso kann niemand ein Lied lernen? Warum ist es so? Im Psalm 40 sagt David, nachdem Gott ihn aus der Grube gezogen hat, Psalm 40 beginnt, wie oft die Psalm David, mit diesem Lob, David, Gott, du hast mich gerettet, du hast mich aus der Grube herausgeholt. Und dann sagt er in diesem Psalm, nachdem er das gesagt hat, der Herr gab mir ein neues Lied in meinem Mund, ein Lob für unseren Gott. Also warum kann man dieses Lied nicht lernen? Warum kann man vielleicht nicht so wie David ein neues Lied singen? Um dieses Lied des Lammes singen zu können, muss man wissen, was es bedeutet, erlöst worden zu sein. Deshalb kann man das nicht lernen. Die diese Realität nicht kennen, die nicht erlöst sind, wissen nicht, warum sie dieses Lied singen sollten. Das können nur diejenigen, die Jesus als Heiland und Herr haben. Die wissen, was es bedeutet, aus der Grube herausgeholt gewesen zu sein. Der Anfang vom Vers 4 wirft ein ernsthaftes Problem auf. Ich lese es nochmal. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Wird sofort klar, dass es problematisch ist, wenn wir diese Vision wörtlich nehmen. Erstens ist unter diesen Erlösten nur von Männern die Rede. Sind keine Frauen dabei. Heißt es, dass keine Frauen gerettet werden? Frauen sind hier von dieser Schar ausgeschlossen. Und zweitens, wenn wir das wörtlich verstehen, es sind auch verheiratete Männer ausgeschlossen. Das heißt, überlegt euch richtig, wenn ihr heiraten wollt. Ja, wie ist diese Aussage zu verstehen? Im Alten Testament ist die Götzenanbetung oft mit Prostitution verglichen. Wir lesen zum Beispiel in Hesekiel Kapitel 16, dass der Herr Israel wie ein verlassenes Kind aufgenommen hat. Verlassenes Kind auf der Straße lag in ihrem Blut. Erfahren, das ist ein Mädchen. Und dieses Mädchen wuchs heran und wurde zu einer großen Schönheit, wird uns im Text gesagt. Dann sagt Gott in Vers 8 in Hesekiel 16, als ich nun an dir vorüberging und ich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Da breitete ich meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr, und du wurdest mein. Israel ist die Frau des Herrn hier. Aber Israel und Juda blieben Gott nicht treu und begingen geistlichen Ehebruch mit fremden Götzen. Und dies wird zum Beispiel in der Geschichte von Ohola und Oholiba einige Kapitel weiter in Hesekiel 23 beschrieben. Ehebruch ist auch das Thema anderer Bücher, zum Beispiel des Buches Hosea, in dem der Prophet aufgefordert wird, in seinem unglücklichen Eheleben die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk darzustellen. Hosea wusste, was es heißt, eine Ehebrecherin als Frau zu haben. Und Gott wird ihm sagen, du siehst, wie ich mich fühle, wenn ich an mein Volk denke. Erinnert euch vielleicht, als wir die Briefe an die sieben Gemeinden behandelt haben, dass ein ernsthaftes Problem für die Gemeinden, ganz besonders in Pergamon und Thyatira, die Versuchung war, an den Festen in den heidnischen Tempel teilzunehmen, um der Verfolgung zu entgehen. Warum? War ganz einfach. Also wenn man an diese Feste teilgenommen hat, dann hat man dadurch signalisiert, wir gehören zu euch. Wenn man sich dagegen gewehrt hat, haben die Leute gefragt, warum bist du nicht dabei? Und dann haben sie mehr gefragt und festgestellt, der Grund ist, weil sie an unsere Götzen, an unsere Götter nicht glauben. Und das war mit Verfolgung gebunden, vielleicht auch mit Gefängnis oder sogar Tod. Und Jesus warnte die Christen in diesen Gemeinden mit den Worten, tu Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen dich Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Jesus warnt die Menschen, die dazu geneigt wären, doch an diesen Festen einen Kompromiss zu machen und an diesen heidnischen Festen teilzunehmen. Jesus sagt, ich werde, wenn du das tust, Krieg gegen dich führen mit dem Schwert meines Mundes. Hier wird uns klar gesagt, auch, dass nur diejenigen zu den Siegern, zu den Überwindern gehören werden, die sich auf diese Weise nicht verunreinigt haben. Es werden uns drei weitere Eigenschaften dieser Erlösten genannt. Es wird gesagt, immer noch in Vers 4, diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Das erinnert an das Bild vom guten Hirten. Die Schafen folgen dem guten Hirten nach. Und hier haben wir etwas Erstaunliches. Das Besondere ist hier, dass das Lamm zugleich der gute Hirte ist. Wie kann es sein? Das Lamm ist zugleich der gute Hirte. Dann wird uns gesagt, das sind diese, die aus den Menschen erkauft worden als Erdlinge, als Erstlinge, als erste Früchte für Gott und das Lamm. Es erinnert an das Pfingstfest im Alten Testament, das Fest Shavuot, an dem die Israeliten die erste Früchte ihrer Ernte Gott darbringen sollten. Und Jakobus sagt in seinem Brief, in Kapitel 1, Vers 18, dass Gott uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt hat, wiedergeboren hat, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Und schließlich, Vers 5, sind sie untadelig und ohne Falsch. In ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 27, dass Christus die Gemeinde durch das Wasserbad im Wort gereinigt hat, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das geschieht nicht, weil wir aus uns heraus vollkommen sind, sondern weil Christus uns gereinigt hat durch sein Blut. Kommen zu den folgenden Versen, eine neue Vision, ein neues Zeichen, eine neue Szene, Vers 6. In Vers 6 sieht der Apostel Johannes einen Engel, der hoch im Himmel fliegt. Er verkündet der ganzen Erde ein ewiges Evangelium und fordert die Menschen auf, Gott, den Schöpfer, anzubeten. Wir erinnern uns, dass wir sowas Ähnliches auch in Kapitel 8 gesehen haben. Dort war die Rede von einem Adler, der den Bewohner der Erde die drei Wehen angekündigt hat. Drei Wehen. Hier ist es ein Engel, der das Evangelium, das ewige Evangelium verkündet. Was beinhaltet die Botschaft des Engels? Die Menschen sollen Gott fürchten und ihm die Ehre geben. Im Griechischen fehlt der Artikel vor dem Wort Evangelium. Das steht auch in vielen Übersetzungen ein ewiges Evangelium. Ewig, das befindet sich auch tatsächlich hier, aber es steht ein Evangelium, weil da im Griechischen ein Artikel fehlt. Und es ist erforderlich auf Deutsch, dass wir einen Artikel haben, auch undefiniert. Es ist wie in Römer 2, Vers 16. In Römer 2, Vers 16 spricht Paulus von dem Evangelium. Er spricht im Kapitel 1 über das Evangelium, spricht auch im Kapitel 2 des Römerbriefes. Und dort sagt er im Vers 16, dass Gott die Menschen nach seinem Evangelium, auch hier ohne Artikel, richten wird. Das Evangelium ist nicht nur eine gute Nachricht für die Menschen, die daran glauben. Sie ist auch eine schlechte Nachricht für die Menschen, die diese Botschaft der Vergebung ablehnen. Und durch diese letzte Aufforderung des Engels hier, an das Evangelium zu glauben, die letzte Chance, gerettet zu werden, sollen wir verstehen, dass am jüngsten Tag Gott die Menschen danach richten wird, ob sie das Evangelium angenommen haben oder ob es abgelehnt haben. Du wirst auf dieser Grundlage gerichtet. Hast du das Evangelium angenommen? Hast du daran geglaubt? Gut für dich. Hast du es abgelehnt? Dann musst du Gottes Gericht fürchten. Ein anderer Engel folgt dem ersten und verkündet: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Es ist hier das erste Mal, dass der Name der Stadt Babylon im Buch erwähnt wird. Wir werden sehen, dass diese Stadt in den Kapiteln 16, 17 und 18 wieder erwähnt wird. Kapitel 17 wird Babylon als eine prostituierte Frau dargestellt, die auf einem scharlachroten Tier sitzt, auch mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Demselben Tier wie im Kapitel 13. Was bedeutet dieses Bild? Wenn das Tier, das aus dem Meer steigt, für gottlose politische Macht oder Mächte steht und das Tier, das aus der Erde steigt, für die falsche Religion im Dienste dieses Tieres, dann ist Babylon ein Symbol für die verführerische Macht der Welt. Es ist ein Symbol für die Welt und all ihren Verführungen. Warum reitet diese Prostituierte auf dem Tier? Was hat es zu bedeuten? Dieses Bild soll uns zeigen, wir werden das noch näher betrachten, wenn wir im Kapitel 7 sind, aber dieses Bild soll uns zeigen, dass Babylon die rohe Gewalt des Tieres nutzt, um ihre Ideologie denen aufzuzwingen, die sich nicht von ihr verführen lassen. Wenn du dich von der Welt nicht verführen lässt, hast du nichts zu fürchten, zumindest in dieser Zeit. Wehrst du dich dagegen, musst du mit Verfolgung rechnen. Musst du damit rechnen, dass diese Babylon die politische Macht, politische Mächte dieser Welt verwendet, um dich dazu aufzuzwingen, das Tier anzubeten, die Ideologie dieser Prostituierten anzunehmen. Im Alten Testament war Babylon die gottlose Weltmacht, unter der Israel 70 Jahre lang in Gefangenschaft leben musste. Und obwohl die religiösen Praktiken Babylons den treuen Israeliten wie Daniel und seinen drei Freunden Schadrach, Meschach, Abednego zuwider waren, waren sie, diese Menschen, aber nicht nur die, alle Israeliten, die dort gewohnt haben, sie waren versucht, Kompromisse einzugehen, um nicht leiden zu müssen. Erinnert euch an den König Nebukadnezar, wenn du meine Statue anbetest, dann ist gut für dich, wenn du dich dagegen wehrst, wirst du in Feuerofen geworfen werden. Wenn du mich anbetest, sagt der König, gut für dich, wenn du dich dagegen wehrst, wirst du in die Löwengrube geworfen. Die Verführung war groß, sich diesem System anzupassen. Im Neuen Testament werden wir auch aufgefordert, dem Einfluss der Welt zu entfliehen. Babylon ist nicht unsere Heimat. Petrus sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 11, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht, ihr gehört Babylon nicht. Ihr seid vielleicht in dieser Stadt, aber ihr gehört dieser Stadt nicht. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seelen streiten. Lasst dich nicht von den Verführungen dieser prostituierten Frau verführen. Johannes lehrt ebenso in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 15, habt nicht lieb die Welt. Noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt lieb hat, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Dann kommt ein dritter Engel und er warnt die Menschen auf der Erde vor dem schrecklichen Gericht, das sie erwartet, wenn sie das Tier und sein Bild anbeten. Übrigens, das ist eine der Stellen, die lehrt auch, dass das Strafgericht Gottes ein ewiges Strafgericht sein wird. Die Hölle ist für eine Ewigkeit. Die Versuchung für Gläubigen, das Tier anzubeten, um Verfolgung zu entgehen, ist groß. Und deshalb werden sie aufgerufen, Ausdauer zu beweisen. Und es wird ihnen versichern, dass sie sofort in Gottes Ruhe eingehen werden, wenn sie ihr Leben verlieren sollten. Vers 12. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, die mit dem Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke folgen ihnen nach. Dann kommen wir zu den Versen 14 bis 20. In diesen Versen hat Johannes eine Vision von einem Menschensohn, der auf einer weißen Wolke sitzt. Und das erinnert uns sofort an diese Vision aus Daniel 7. Wir haben ausführlich darüber gesprochen. Daniel sieht so diesen Menschensohn, der zum Thron Gottes geführt wird, der auf einer Wolke ist. Und es gibt uns sofort zu verstehen, dass diese Gestalt hier der Herr Jesus Christus ist. Er trägt eine goldene Krone und hält eine scharfe Sichel in der Hand, Symbole seiner königlichen Autorität und seiner Macht als Richter. Ein anderer Engel kommt aus dem himmlischen Tempel, wahrscheinlich mit einem Befehl von Gott, dem Vater, und sagt ihm, dass die Zeit zum Ernten gekommen ist, weil die Ernte überreif ist. Wenn das Neue Testament von Ernte spricht, tut es dies in zweifacher Hinsicht. Zunächst einmal gibt es Menschen, deren Herz bereit ist, an das Evangelium zu glauben. Das ist im positiven Sinne hier. Ihr erinnert euch auch an die Worte Jesu, zum Beispiel in Matthäus 9, Vers 37 und 38, wo Jesus seinen Jüngern sagt, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussendet. Das ist hier die Ernte der Menschen, die bereit sind, Gott anzunehmen, die Gott vorbereitet hat. Sie brauchen nur das Evangelium zu hören, um zu glauben und gerettet zu werden. Es ist immer ein Trost für mich zu wissen, dass wenn wir das Evangelium sagen, wir nicht brauchen, Menschen zu überzeugen. Sie sind bereit, sie sind schon bereit. Sie brauchen nur das Evangelium zu hören. Dann, und das ist hier gemeint, gibt es auch eine Ernte am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn wir im Matthäus-Evangelium bleiben, wird davon auch im Kapitel 13 gesprochen. Jesus sagt im Kapitel 13 des Matthäus-Evangelium, Vers 30, als er über das Unkraut und unter dem Weizen spricht, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Dann sieht Johannes einen Engel, der ebenfalls eine scharfe Sichel trägt. Heute haben wir Scheren, um die Trauben, die Reben zu schneiden. Damals hat man eine Sichel verwendet. Und ein anderer Engel befiehlt diesem Engel, die Trauben des Weinstocks der Erde zu ernten. Das heißt, die Erde ist wie ein Weinstock dargestellt und die Bewohner sind Trauben. Und dieser Engel tut es und wirft die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Die Kelter, in der hier die Rede ist, steht außerhalb der Stadt. Welche Stadt ist gemeint? Wahrscheinlich ist hier nicht Jerusalem gemeint, sondern das irdische Jerusalem, sondern das neue Jerusalem. Sie werden, lesen wir später, keinen Platz in dieser neuen Stadt Gottes finden. Die Trauben stehen für die Ungläubigen, die in der heiligen Stadt keinen Platz haben, weil sie unrein sind. Und ihr Blut fließt hier in einem Radius von 1600 Stadien von der Kelter aus bis an die Zäune der Pferde. Ich habe mal ausgerechnet, was das bedeutet. Stellt euch vor, das ist Blut. Eine Menge von etwa 400 Milliarden Kubikmeter, was hier beschrieben wird. Ein Stadion ist ungefähr 200 Meter, also zwischen 180 und 200 Meter lang. Und das ist eine solche Menge hier. Das ist natürlich übertrieben. Diese Zahl 1600 für die 1600 Stadien ist nicht im wörtlichen Sinne zu verstehen. Sie ist ein Vielfaches der Quadrate aus 4 und 10, die beiden in anderen Teilen der Offenbarung bildlich für Vollständigkeit stehen. Genauso wie diese Zahl 144.000, 12 mal 12, das heißt die Retteten Israels und die Retteten der Gemeinde mal 10 hoch 3, eine Vollständigkeit des Volkes Gottes. Hier geht es um die Vollständigkeit der Unerlösten. Was heißt das? Das heißt ganz einfach, dass niemand an keinem Ort, zu keiner Zeit, niemand in der Menschheitsgeschichte wird dem Weltgericht entgehen können, der Jesus, alle, die Jesus abgelehnt haben. Du kannst diesem Weltgericht nicht entgehen, wenn du heute Jesus ablehnst. Es gibt keinen neutralen Boden. Ich möchte zum Schluss kommen. Was können wir aus diesen Bildern in Kapitel 14 lernen? Zunächst einmal, dass wir an den Herrn Jesus Christus glauben, erlöst und versiegelt sind. Und wir sind es gewesen, um das Lob dessen zu verkünden, der uns ein unvergängliches Erbe im Reich seines Sohnes gewährt hat. Wir werden ein neues Lied zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus lernen und wir werden ihn in der Ewigkeit loben und preisen. Zweitens, bis zu diesem herrlichen Augenblick müssen wir in einer feindseligen Welt Geduld, Ausdauer, standhaftes Ausharren beweisen. Es wäre leicht, diesem Druck zu entgehen, wenn wir Kompromisse mit der Welt eingehen. Was hier dadurch symbolisiert wird, dass wir das Bild des Tieres anbeten und sein Zeichen auf unserer Stirn empfangen. Aber der Herr bat uns ausdrücklich, dass wir in diesem Fall das Schicksal der Ungläubigen teilen werden. Und schließlich erinnert uns das letzte Bild von der Ernte und der Weinlese daran, dass das Leiden der Gläubigen ein Ende haben wird, wenn der Herr wiederkommt. Wir freuen uns an Advent, dass der Herr bald wiederkommt. Dann, sagt die Schrift, werden wir von all unserer Mühe ruhen, die wir uns gemacht haben, und wir werden auch für unsere Werke belohnt. Lasst euch durch diese Verheißungen heute Morgen trösten. Amen.